Mit Klaus Hempel.
Es ist ein unfassbar großer Tag für viele, aber an dieser Stelle auch insbesondere für hunderttausende junge Menschen, die seit über 2 Jahren in Deutschland und aber auch darüber hinaus für ihre Zukunft schweigen.
Luisa Neubauer, bundesweit bekannte Aktivistin von Fridays for Future, war völlig baff am Donnerstag der vergangenen Woche. Denn da hatte das Bundesverfassungsgericht gerade seinen Beschluss zu den sogenannten Klimaklagen bekannt gegeben, der von vielen Kommentatoren zu Recht als historisch bezeichnet wurde. Im Kern haben die Richterinnen und Richter des ersten Senats entschieden, der Gesetzgeber muss beim Klimaschutz deutlich nachbessern, weil nur so die Freiheitsrechte der nachfolgenden Generation geschützt werden können. Warum ist dieser Beschluss gerade für die Jüngeren so bedeutsam und wegweisend? Was muss die Bundesregierung jetzt tun und was kommt auf uns Verbraucher zu? Das wollen wir klären. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Kerstin Annaber aus der Rechtsredaktion. Kerstin, auch wir waren erstmal baff, oder?
Absolut. Niemand in unserer Redaktion hatte mit dieser Entscheidung gerechnet. Wir sind eher davon ausgegangen, dass die Klagen als unzulässig zurückgewiesen werden. Und das Bundesverfassungsgericht vielleicht ein paar grundsätzliche Dinge zum Klimaschutz sagt. Aber dass die Klagen nicht nur zugelassen werden, sondern dass das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber verpflichtet hat, das Klimaschutzgesetz deutlich nachzubessern, das war wirklich spektakulär und hat uns auch echt überrascht.
Ja, insgesamt ging es um mehrere Klagen, vorwiegend von jungen Leuten aus dem In- und Ausland, darunter junge Menschen aus Nepal und Bangladesch und deutsche Kinder, deren Familien vom Tourismus und von der Landwirtschaft leben. Etwa Sophie Baxen. Sie lebt mit ihren Eltern und Geschwistern auf der Nordseeinsel Pellworm, auf einem alten Bauernhof. Die Familie betreibt dort Ackerbau, züchtet Rinder und hält Schafe. Und schon jetzt stehen Teile der Insel immer wieder unter Wasser.
Es wird einfach immer schwieriger, auch zum Beispiel die Insel zu entwässern im Herbst, wenn es viel regnet. Und natürlich irgendwann, ja, wie gesagt, wir können halt nicht die Deiche unendlich hochbauen.
Um ihre Zukunft zu sichern, haben sie und ihre Geschwister ebenfalls vom Bundesverfassungsgericht geklagt. Auch Sophie Baxen war nach der Bekanntgabe des Beschlusses erstmal baff. Ihre Reaktion während einer Online-Pressekonferenz.
Die Entscheidung ist ein Riesenerfolg für uns junge Menschen. Es ist klar geworden, dass Teile des Klimaschutzgesetzes nicht mit unseren Grundrechten vereinbar sind. Und wirksamer Klimaschutz muss eben jetzt betrieben werden und umgesetzt werden und nicht erst in 10 Jahren, wenn es zu spät ist.
Ja, geklagt hatten Sophie Baxen und die anderen Klägerinnen und Kläger gegen das deutsche Klimaschutzgesetz, das sie ihrer Ansicht nach nicht ausreichend schützt. Kerstin, was ist denn in diesem Klimaschutzgesetz bisher geregelt?
Also das aktuelle Klimaschutzgesetz regelt den Umgang mit den schädlichen Treibhausgasemissionen und zwar bis zum Jahr 2030. Bis dahin ist Deutschland verpflichtet, die Emissionen um 55% zu reduzieren. Das Ganze verglichen mit den Werten von 1990. Das soll dazu beitragen, dass die Erderwärmung nicht ganz so schlimm wird. Deutschland hat sich ja auf internationaler Ebene verpflichtet, seinen Teil dazu beizutragen. Es gibt das Pariser Klimaschutzabkommen. Danach soll die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad begrenzt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, soll bis zum Jahr 2050 praktisch gar kein CO2 mehr ausgestoßen werden. Das ist die Grundlage für das deutsche Klimaschutzgesetz.
Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das Klimaschutzgesetz jedenfalls zum Teil verfassungswidrig ist. Warum das?
Das Problem aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts besteht darin, dass im Klimaschutzgesetz nur geregelt ist, welche Maßnahmen bis 2030 ergriffen werden müssen. Für die Zeit ab 2031 ist im Gesetz nichts geregelt. Damit verschiebt der Gesetzgeber große Lasten auf die Jahre ab 2031. Und genau das halten die Richterinnen und Richter für verfassungswidrig. Der Sprecher des Gerichts, Pascal Schellenberg, hat das so zusammengefasst.
Der Gesetzgeber muss bis zur Klimaneutralität die Freiheitschancen für die Zeit vor 2030 und nach 2030 verhältnismäßig verteilen. Dafür muss er rechtzeitig Vorkehrungen treffen. Für die weitere Reduzierung der Treibhausgasemissionen ab 2031 fehlen jedoch ausreichende gesetzliche Vorgaben.
Das bedeutet, die Freiheitsrechte der jüngeren Generationen müssen viel stärker berücksichtigt werden. Im Moment tragen vor allem die Jüngeren die großen Lasten bei der Reduktion. Wenn das so bleibt, dann würden ihre Rechte, in Zukunft ein einigermaßen freies Leben führen zu können, massiv eingeschränkt. Viel stärker als das, was wir heutzutage erleben. Die Lasten müssen gerechter verteilt werden und da muss der Gesetzgeber nun handeln. Die jungen Klägerinnen und Kläger sind ja von Umweltverbänden unterstützt worden, etwa von der Deutschen Umwelthilfe. Deren Anwalt Remo Klinger hat den Beschluss so eingeordnet.
Im Grunde hat das Bundesverfassungsgericht ein Grundrecht auf Zukunft für zukünftige Generationen geschaffen und damit einen Meilenstein gesetzt, wie wir ihn so in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts noch nicht gehört haben.
Das, was Rechtsanwalt Klinger von der Deutschen Umwelthilfe beschreibt, ist auch das Besondere an diesem Beschluss, was ihn so spektakulär und historisch macht. Zum ersten Mal wird hier vom Bundesverfassungsgericht den künftigen Freiheitsrechten der nachfolgenden Generationen ein ganz großes Gewicht beigemessen.
Und dabei geht es ja auch um eine spezielle Vorschrift im Grundgesetz, den Artikel 20a. Dort steht, ich zitiere mal, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Was hat das Gericht dazu gesagt, Kerstin?
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat uns mit diesem Beschluss das erste Mal konkret gesagt, wie das auszulegen ist und was das bedeutet. Der Staat muss dafür sorgen, dass die natürlichen Lebensgrundlagen auch für die zukünftigen Generationen erhalten bleiben. Und deshalb muss der Gesetzgeber das Klimaschutzgesetz nachbessern. Vertreten wurden einige junge Leute von der Rechtsanwältin Roda Verheyen, die sich auf Umweltrecht spezialisiert hat. Hier ihre Analyse zu dem Beschluss.
De facto dürfen heutige Generationen keinen zu großen Schluck aus der Pulle nehmen auf Kosten der weiteren Generation. Das Grundgesetz wurde generationengerecht ausgelegt. Endlich, auch das ist ein großer, großer Stein in die richtige Richtung. Im Endeffekt heißt das Urteil Folgendes. Der Bundesgesetzgeber muss einen schlüssigen Reduktionspfad vorgeben bis zur Treibhausneutralität, orientiert an wissenschaftlichen Erforderlichen und dem Schutz der Grundrechte.
Ja, soweit die Rechtsanwältin Roda Verheyen. Kerstin, was muss der Gesetzgeber denn jetzt tun?
Bis Ende 2022 muss geregelt sein, wann und wie viel CO2 auch nach 2030 ausgestoßen werden darf. Das bedeutet, der Gesetzgeber muss neue Ziele festlegen und er muss regeln, wie er diese Ziele erreichen will. Die Details dazu sind offen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, kündigte aber an, dass sie noch bis zum Sommer etwas dazu präsentieren will.
Ich bin bereit, ein Gesetz da vorzulegen, wie man das jetzt noch schnell machen kann. Ich bin mal gespannt, ob die Union da mitgeht.
Ja, vielen Dank, Kerstin, für deine Erläuterung. Bei der Äußerung von Umweltministerin Schulze, da hörte man deutlich heraus, das wird wohl auch ein heißes Wahlkampfthema werden. Dafür werden schon die Grünen sorgen, die schon sehr konkrete Vorstellungen haben, was sich nun ändern muss. Dazu die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock.
Es braucht ein Klimaschutz-Sofortprogramm, was den Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten 5 Jahren verdoppelt. Der Kohleausstieg muss vorgezogen werden. Es dürfen ab 2030 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge neu zugelassen werden.
So die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock. Klagen auf mehr staatliches Handeln gegen den Klimawandel sind übrigens kein rein deutsches Phänomen. Solche Klimaklagen hat es schon häufig gegeben. Alice Tilson aus unserer Umweltredaktion gibt uns einen Überblick.
Ich m'appelle Maurice Fechet.
Maurice Fechet ist Lavendelanbauer in Frankreich. Er zeigt auf seinem Feld auf Reihen mit toten Pflanzen als Folge der Dürre in den letzten Jahren. Er ist einer von 10 Klagenden, unter anderem aus Rumänien, Finnland, Italien und auch Deutschland, alle in irgendeiner Form vom Klimawandel betroffen. Sie hatten gerichtlich von der EU mehr Klimaschutz eingefordert, waren damit aber jüngst vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert. Viele von ihnen sind auch an nationalen Klagen für mehr Klimaschutz beteiligt. Und da sieht es, was Erfolge angeht, gar nicht so schlecht aus, bilanziert Christoph Bahls von der Entwicklungs- und Umweltorganisation German Watch.
Wir sind positiv überrascht, wenn man sich in Europa das anschaut, dass wenige Klagen verloren gegangen sind und mehr Klagen gewonnen wurden in den Niederlanden, in Frankreich. Das sind 2 ganz wichtige Klagen, die eben die Unzulässigkeit des zu geringen Klimaschutzes ihrer Regierungen in Frage gestellt haben.
In Deutschland hatten diesen Weg zunächst 3 Biobauernfamilien eingeschlagen, die mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte die Klage allerdings als unzulässig abgewiesen. Der Trend zu Klimaklagen ist international. Die Klimakrise ist ein globales Problem. Laut einer älteren Übersicht des UN-Umweltprogramms werden in 24 Ländern Ländern fast 900 Prozesse unter der Rubrik Klimawandel vor Gericht geführt.
La perspectiva ahora del caso es esperanzador.
Raúl Luciano spricht von großen Hoffnungen, was seine Klage angeht. Huaraz, das Heimatdorf des peruanischen Bauern, ist von einer Gletscherschmelze bedroht. Der Fall Huaraz war Deutschlands erste Klimaklage überhaupt und es geht nicht darum, bei Regierungen mehr Klimaschutz einzuklagen. Hier soll vor einem Zivilgericht ein Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden. Der deutsche Stromproduzent RWE als einer der größten Verursacher klimaschädigender Gase. Anwältin Roda Verheyen.
Da klagt mein Mandant, also ich mit meinem Mandanten, auf Teilkostenübernahme im Hinblick auf Anpassungskosten letztlich. Da geht es gar nicht um Klimaschutz im Sinne von Einsparung von Emissionen, sondern tatsächlich um die Kosten.
Anpassungskosten heißt, RWE soll sich finanziell an dem Bau von Dämmen und anderen Schutzmaßnahmen beteiligen. Das Verfahren vor dem Oberlandesgericht Hamm steckt in der Beweisaufnahme und da steckt es momentan etwas fest, denn Corona-bedingt verzögert sich ein geplanter Vororttermin. Schadensersatz, schärfere Klimaziele, mehr Klimaschutzmaßnahmen, das Spektrum, was die verschiedenen Klimaklagen einfordern und auch das Spektrum der Gerichte, die sich damit befassen, ist breit. Zuletzt dazugekommen ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Er hatte Ende letzten Jahres eine Klage von 6 Jugendlichen zugelassen, Betroffene der heftigen Waldbrände in Portugal, für die sie unter anderem den Klimawandel verantwortlich machen. Beklagt sind 33 Staaten, darunter auch Deutschland.
Wann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein Urteil verkünden wird, ist derzeit unklar. Ein Beitrag von Alice Tilson. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist klar, der deutsche Gesetzgeber muss handeln, er muss das Klimaschutzgesetz nachbessern. Immerhin haben die Richterinnen und Richter entschieden, bis 2030 sind die bisher beschlossenen Maßnahmen ausreichend. Dennoch besteht auch ohne den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts Handlungsbedarf. Das liegt am neuen Klimaziel, das sich die EU vor wenigen Wochen gegeben hat. Allein dieser Schritt zwingt die Bundesregierung, zügig zu handeln. Werner Eckert skizziert, was da auf uns zukommt.
Schon seit Beginn des Jahres besteuert die Bundesregierung Öl und Gas für Autos und Heizungen mit einer nationalen CO2-Steuer von 25 Euro je Tonne. Das bedeutet, Benzin ist 7, Diesel und Heizöl 8 Cent je Liter teurer geworden am Jahresanfang. Erdgas etwa 6 Cent pro Kubikmeter. Das ist erst der Anfang, denn es ist bereits beschlossen, dass die Sätze bis 2025 auf 55 Euro steigen sollen. Die Werte müssen aber ohnehin nach oben korrigiert werden, das sagen alle Parteien, schon wegen der Anpassung an die neuen EU-Klimaziele. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt etwa hat vorgeschlagen, schon im kommenden Jahr auf 45 Euro hochzugehen. Diese geringen Beiträge sind aber eher ärgerlich als zielführend, meinen andere Analysten. Das RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat vorgerechnet, dass bei diesen geringen Steigerungen kaum weniger gefahren wird. Selbst bei den künftigen 2025er Sätzen würden demnach nur 1,2% Fahrleistung und damit CO2-Ausstoß vermieden. Die Menschen murren, aber sie fahren nicht weniger. Das eigentliche Ziel ist es ja, so viel Anreiz zu geben, dass wir alle auf erneuerbare Energien und andere Mobilitätsformen umstellen. Das Signal, dass die Preise für fossile Energieträger eben immer weiter steigen werden, ist da die Peitsche, um mittelfristig vielleicht doch Änderungen herbeizuführen. Es gibt aber natürlich auch das Zuckerbrot. So senkt der Staat indirekt die Strompreise, weil er die EEG-Abgabe senkt und E-Autos und neue Heizungen werden vom Staat auch üppig gefördert.
Ein Beitrag von Werner Eckert. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz ist nun der Gesetzgeber in der Pflicht, er muss bis spätestens Ende nächsten Jahres das Gesetz ändern. Ob das noch dieses Jahr gelingt, ist fraglich mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl im September. Einfach wird das jedenfalls nicht. Das war der Radioreport Recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.